Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tatort
Antike
mit Isabel Laser
und Leo Traver.
Ein Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen der römischen Antike. Bitte bedenkt dabei, dass antike Quellen auch immer antike Ansprüche hatten und dementsprechend Glaubwürdigkeit und Bedeutung wichtiger waren als Wahrheit und Belegbarkeit.
Und das ist auch gerade für die Folge wieder, ich glaube, ich sage das jede Folge, aber so gut im Hinterkopf zu behalten.
Ich sage das auch jede Folge.
Das stimmt. Denn unser heutiges Thema ist nicht nur ein großes Thema und es kommen endlich Charaktere, auf die wahrscheinlich ganz viele Leute schon ganz lange gewartet haben. Eine von den in dem heutigen Fall maßgeblich beteiligten Personen ist auch die Hauptquelle für die Erzählung des Falles.
Das regt ja schon mal dazu an, das sehr kritisch zu betrachten, oder?
Definitiv. Und vor allem kann man sich da vielleicht auch jedes Mal nochmal so ein bisschen in den Hinterkopf holen, so abgedroschen das klingen mag, dass der Sieger die Geschichte schreibt. Eine andere Perspektive haben wir nicht. Also wir haben auch neben der Quelle andere Quellen, die das ähnlich berichten. Aber es bleibt ja trotzdem dabei, dass es einen klaren Sieger gibt, der aus dieser Geschichte hervorgegangen ist. Und wer das ist, wer die bekannten Leute sind, worum es eigentlich geht, darüber können wir ja gleich nochmal reden. Ich habe dir, weil ich das rhetorisch so schön fand, gesagt, hey, lies doch mal die ersten zwei Seiten. Du hast stattdessen 40 Seiten gelesen, weil ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. Und deshalb möchte ich dir jetzt gerne die Frage stellen, warum du denkst, dass es heute geht.
Ich glaube, dass es um die katilinarische Verschwörung geht.
Ja, tatsächlich ist das maßgeblich Inhalt dieser Folge. Aber es ist nicht das Verbrechen, über das ich eigentlich reden möchte. Und das stellt jetzt natürlich erstmal 1000 Fragen. Ich glaube, jeder hat 1000 Fragezeichen im Kopf. Und vor allem, welches Verbrechen ist denn spannender als eine Verschwörung? Aber um all diese Fragen zu beantworten, fangen wir jetzt vielleicht einfach mal ganz vorsichtig damit an, den Kontext, den Grundstein für die Geschichte dieser Folge zu legen. Und wir befinden uns zeitlich immer noch im Jahrhundert der Bürgerkriege. Genauso wie in der Folge davor, als wir über Gladiatoren gesprochen haben. Oh Mensch, ich habe vergessen, dich zu fragen. Aber jetzt mache ich das einfach.
Wir haben Mann, das hätte ich sogar gewusst.
Okay, warte. Du kannst das ja rausschneiden. Die Schnittarbeit, diese Folge wird einfach ein Albtraum. Es tut mir leid. Ja, ich habe vergessen, dich zu fragen, worum es eigentlich ging. Worum ging es denn letzte Folge?
Wir haben in der letzten Folge über Gladiatoren geredet.
Und unter diesen Gladiatoren war ja zum Beispiel auch Spartacus, der sein Sklavenheer versucht hat, gegen Rom zu führen. Und das ist eins von vielen Ereignissen, was sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts der Bürgerkriege abgespielt hat. Und wir haben vor Urzeiten eine Folge gemacht, die hieß Das Jahrhundert der Bürgerkriege Teil 1. Und es gibt keine Folge Teil 2. Es gibt jetzt 1000 Minifolgen, die erklären, wie die Römische Republik geendet hat. Und diese Episode ist eine davon.
Also befinden wir uns immer noch in den 100 Jahren des Bürgerkriegs.
Genau. Und wir befinden uns zeitlich ungefähr im Jahr 106 vor unserer Zeitenrechnung. Wir springen nochmal ein bisschen zurück, als eine Person zur Welt kommt, die 2000 Jahre später immer noch als rhetorisches Ausnahmetalent gilt. Und diese Person heißt Marcus Tullius Cicero. Und damit haben wir jetzt wahrscheinlich das erste Mal einen Namen, mit dem auch wirklich viele Leute, die zuhören, was verbinden und der nicht aus der Mythologie kommt. Und deshalb ist meine Frage, was weißt du als jemand, der mit Latein wirklich nichts am Hut hat, über Cicero?
Dass er ein großer Redner war, Politiker und Konsul und alle eigentlich so unter den Tisch geredet hat. Also er hat sehr viel geschrieben und sehr viel wird von ihm heute noch gelesen. Also er dient als Quelle über die Zeit.
Ja, definitiv. Und vor allem wird auch deshalb viel Cicero gelesen. Nicht nur, weil so viel Cicero überliefert ist, sondern weil Cicero einfach gefühlt in jeder Nische der Literatur irgendwie seinen Fuß hatte. Abgesehen von Dichtung, da ist nichts überliefert. Aber was Cicero zum Beispiel auch hat, wo ich jetzt gerade über Dichtung rede, der hat Prosarhythmen entwickelt. Mit denen er in seinen Texten quasi auch rhetorisch gespielt hat. Aber das führt jetzt zu weit. Also auf jeden Fall ein rhetorisches Ausnahmetalent, was im Jahr 106 vor unserer Zeitenrechnung 100 Kilometer südöstlich von Rom das Licht der Welt erblickt. Und dazu muss man noch ein paar Sachen mehr sagen, einfach um zu verstehen, woher Cicero kommt und was Cicero antreibt. Denn die römische Gesellschaft ist, wie viele Gesellschaften auch, in Stände aufgeteilt gewesen. Sklaven, einfaches Volk, die Oberschicht und in der Oberschicht gab es dann auch nochmal verschiedene Schichten. Nicht jeder konnte einfach so das höchste politische Amt der Römischen Republik bekleiden. Cicero kam aus einem Stand, in dem das eigentlich nicht ohne weiteres möglich war. Denn er ist als Ritter geboren.
Das bedeutet?
Das bedeutet, dass er zwar genug Geld hat, um sich im Kriegsfall oder wenn er Soldat werden muss, für den Militärdienst ein Pferd leisten zu können, denn das musste man selber stellen. Aber er ist eigentlich nicht aus eben diesem kleinen Teil, kleinen dünnen Teil, dem obersten Mühe der Römischen Republik, indem man auch Senator bzw. Konsul werden kann. Und das war eben nicht ohne weiteres möglich. Es gibt ganz wenig Leute, die es geschafft haben, aus einer Nicht-Senatorenschicht dann tatsächlich Konsul zu werden. Und die werden als Homo Novus bezeichnet, als neuer Mensch, weil sie sich halt aus eigenem Schweiß und Blut hochgekämpft haben. Und ein Problem ist zum Beispiel auch, dass du für römische Ämter ganz viel Geld brauchst, weil du dir mit Geld nicht nur Anhänger kaufst, sondern teilweise auch dein eigenes Geld einfach zur Ausführung dieses Amtes brauchst. Aber dazu ein ganz kleines bisschen später noch ein bisschen mehr. Denn Cicero hat, obwohl er eigentlich nur aus dem Ritterstand kam, Eltern gehabt, die sich super intensiv dafür eingesetzt haben, dass ihre Kinder die höchstmögliche Bildung bekommen. Und somit hat Cicero super schnell eine fundierte Ausbildung erhalten und dabei enormes Talent gezeigt. Das muss man sich wirklich so vorstellen, dass Kinder römischer Elite nach Griechenland und in entlegene Teilen der Provinzen geschickt wurden, um nochmal besser mit Philosophie, mit Rhetorik vertraut gemacht zu werden und sich so eben wirklich mental darauf vorbereiten, irgendwann an der Spitze der Gesellschaft zu stehen. Bei Cicero führte das dann alles so weit, dass er irgendwann in jungen Jahren nach Rom gezogen ist, denn nur in Rom war tatsächlich dann der politische Kern aktiv. Das heißt, er ist in die Stadt Rom gezogen und hat da wahrscheinlich zunächst auf dem Forum einfach die Reden verfolgt und so nochmal mehr seine Rhetorikfähigkeiten geschult. Und so merkt man dann im Laufe seines Heranwachsens, wie unglaublich talentiert er für Reden und Politik ist. Aber andersrum merkt man auch, wie unglaublich ehrgeizig dieser junge Cicero ist. Und so unternimmt er mehrere Bildungsreisen, leistet auch seinen Militärdienst, war aber tatsächlich kein so guter Soldat. Und auch insgesamt war das Problem, dass er gesundheitsbedingt öfter mal Pause machen musste. Also das heißt, er hat in jungen Jahren schon relativ stark geschwächelt, was dann dazu geführt hat, dass er sich nochmal auf eine Bildungsreise entschuldigt hat sozusagen. Und trotzdem ist es ihm gelungen, eine Karriere als Anwalt im Alter von 25 Jahren zu beginnen. Jetzt muss man dazu sagen, Anwalt in der Antike kann man natürlich nicht vergleichen mit einem Anwalt in der heutigen Zeit. Denn auch in Gerichtsprozessen gilt der Vorsatz, dass man etwas Glaubwürdiges erzählen muss. Nicht unbedingt etwas Wahres. Aber trotzdem musst du dir das mal vorstellen. Also wenn dieser Podcast raus ist, dann bin ich wahrscheinlich schon 25. Aber ich werde 25 Jahre alt und ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich quasi ja dieses Gewicht der Verantwortung tragen möchte dafür, dass irgendwie das Schicksal von anderen Menschen in meiner Hand ist. Und Cicero ist eben mit 25 Jahren schon Anwalt und verhandelt vor Gericht über Leben und Tod, denn es gibt in der Römischen Republik die Todesstrafe. Und einer von den Fällen, über die ich tatsächlich auch nochmal später reden möchte, ist ein Fall über einen Vatermörder. Ja, da zeigt sich einfach Cicero vor Gericht stark. Er tritt gegen andere Anwälte an, bei denen das teilweise so ist, dass Menschen nur ihren Namen lesen und sich denken, ach, der gewinnt ja sowieso. Aber Cicero kämpft. So beweist er Talent, aber auch Mut, denn er tritt eben gegen Menschen an, gegen die andere Menschen gar nicht versuchen würden, überhaupt anzukommen. Und schafft es dann suo tempore, das heißt jeweils mit dem davor vorhergesehenen Alter, die römische Ämterlaufbahn zu durchschreiten. Und diese Ämterlaufbahn sieht verschiedene Stufen vor, die dann jeweils mit einem verschiedenen Alter zu beginnen sind. Und er hat quasi immer das jüngstmögliche Alter, was man für dieses Amt haben konnte, gehabt, wenn er das Amt hatte. So schafft es dann Cicero irgendwann, oder eigentlich nicht irgendwann, sondern man kann genau sagen wann, nämlich im Jahr 63 vor unserer Zeitenrechnung, das höchstmögliche Amt in der Römischen Republik zu bekleiden.
Den Konsul.
Ja, das Konsulenamt. Und da gab es immer zwei Konsuln, die gleichzeitig für zwei Jahre regiert haben. Und die hatten tatsächlich auch, wie man das sich heute so ein bisschen ja auch vorstellen kann mit Kanzlerkandidaten zum Beispiel. Die hatten nicht nur die Exekutive und konnten gemeinsam Entscheidungen treffen, sondern hatten eben auch legislativ einfach die Möglichkeit, Gesetze vorzuschlagen, die dann im Senat abgestimmt wurden, die dann erlassen wurden. Wenn es zu einem Notfall in der Republik kam, dann haben die Konsuln den Oberbefehl gekriegt, weil man dann schnell handeln musste. Für kurze Zeit gab es dann den höchsten Senatsbeschluss und die beiden durften gemeinsam, aber ohne Abstimmungen entscheiden. Und da sieht man einfach, dass man wirklich, wenn man es geschafft hat, Konsul zu werden, für zwei Jahre lang den höchsten Posten in dieser riesigen Römischen Republik innehatte. Man muss noch dazu sagen, die Zeitrechnung in der Römischen Republik hat sich nach den Konsularien gerichtet. Das heißt, du wurdest halt auch wirklich für immer verewigt. Also man weiß halt und kann ganz genau zurückrechnen, immer noch heutzutage, wer in welchem Jahr Konsul war. Also bist dann nicht einfach irgendwie in der breiten Masse untergegangen, du hattest eine super hohe politische Verantwortung, konntest dadurch aber eben auch ganz viel erreichen und auch viel falsch machen. Cicero hat für sein Konsulat den Wahlspruch gewählt: Eintracht zwischen allen. Das heißt, Cicero hat so ein bisschen versucht, in dieser schon strauchelnden Republik, denn Bürgerkriege entstehen ja nicht einfach aus dem Nichts, die Menschen darauf zurückzubesinnen, was sie verbindet und irgendwie für Eintracht zu sorgen, und hatte diesen ganz starken moralischen Anspruch, dass er irgendwie ja mit Worten wie als Art von Ducktape oder sowas das nochmal um die Republik zieht und dafür sorgt, dass hier nichts kaputt geht. Inwieweit das Cicero gelungen ist oder nicht, muss man sich, glaube ich, gar nicht fragen, denn ganz kurz nach Ciceros Tod kam dann Octavian an die Macht und damit wurde das Prinzipat eingeläutet und dann später die Kaiserzeit. Also das heißt, Cicero ist wirklich auch jemand, der die letzten Atemzüge der Republik miterlebt hat. So ist jetzt Cicero, 63 vor unserer Zeitenrechnung, Konsul. Und was in seinem Konsulariat passiert, ist ein Ausnahmefall. Denn es gibt nicht viele Überlieferungen davon, wie versucht wurde, die Römische Republik umzustürzen, aber Cicero erlebt das gleich zweimal. Unter Cicero kommt es zu zwei Putschversuchen. Und damit sind wir bei der Catilinarischen Verschwörung. Denn neben Cicero gibt es natürlich auch noch andere Menschen, die sich politisch bemühen. Und eine von diesen Personen ist Catilina, ein Mann, der theoretisch aus dieser Senatorenschicht kommt, aber wenig angesehen war und deshalb keine vielversprechenden Aussichten hatte. Denn er hat nicht unbedingt viel Geld gehabt. Es wird so ein bisschen abfällig über seinen Vater erzählt, dass der sich dem Kohlehandel widmen musste, um Geld zu verdienen. Also er war nicht einfach so reich, dass er nicht arbeiten musste. Dadurch hatte Catilina ganz wenig Chancen auf ein Konsulat, auch weil er keine Anhängerschaft hatte. Die wiederum hatte Cicero, der nicht ganz so viel Geld hatte, aber der hatte immer wieder Menschen, die sich für ihn eingesetzt haben, weil er ein guter Anwalt war. Und er hat viele Leute vor Gericht vertreten und vielen Leuten geholfen und konnte dadurch quasi sagen, hey, wähl mich.
Also brauchte man für das Konsulat genug Geld, man musste der Oberschicht angehören und man brauchte Anhänger.
Genau, weil man ganz regulär gewählt werden musste.
Anhänger, also Frauen durften wahrscheinlich nicht wählen.
Frauen durften nicht wählen, es durften nur römische Bürger wählen und das sind Männer im Erwachsenenalter. Das unterscheidet sich von Fall zu Fall, wann du erwachsen wirst, aber so ungefähr ab dem 14., 15. Lebensjahr, so mit der Pubertät, wurdest du dann auch erwachsen, durftest wählen. Sklaven natürlich auch nicht. Ja, römische Bürger, also Menschen mit römischem Bürgerrecht. Das heißt, das ging jetzt auch nicht, wenn du irgendwo in einer abgelegenen Provinz gewohnt hast, dann durftest du nicht wählen. Aber genau, als Stadtrömer kann man eigentlich sagen, alle freien Männer durften wählen. Und ja, Catilina war ein Mitbewerber Ciceros, der gerne gegen Cicero gewonnen hätte. Und da hätte er vielleicht auch eine Chance gehabt, wäre Cicero nicht so ehrgeizig gewesen, weil Cicero eben nicht aus dieser Schicht stammte, aus der man eigentlich kommen muss. Schon während des Wahlkampfes gab es immer so ein bisschen Spannungen zwischen Cicero und Catilina. Und Cicero hat immer wieder versucht, irgendwie gegen Catilina zu schießen. Das kam aber, ich sag mal, das war sowas, es brodelte irgendwie gegen Catilina. Denn Gaius Julius Caesar, also unser Caesar, der Caesar, den wir alle immer noch Caesar nennen. Denn Fun Fact, Caesar wurde dann der Adelstitel und eigentlich hieß quasi jeder Kaiser Gaius Julius Caesar. Aber der Caesar, über den wir definitiv auch noch sprechen werden, weil es wahrscheinlich einer der berühmtesten Mordfälle überhaupt ist, von dem jeder schon mal gehört hat. Genau der hat Catilina, vielleicht auf Ciceros Hinweis, das weiß man nicht so genau, wegen früherer Henkerstätigkeiten angeklagt.
Ich habe gehört, wegen Repetundenverfahren wurde seine Bewährung ausgeschlossen.
Ja, tatsächlich ist das auch ein Vorwurf gegen ihn. Das bedeutet aber, dass man sich als Statthalter in einer Provinz falsch verhalten hat und sein Amt missbraucht hat, die Provinz ausgeraubt hat. Da gibt es auch einen sehr berühmten Fall, über den ich gerne reden möchte, den Cicero verteidigt hat vor Gericht. Es gab halt immer wieder so Vorwürfe gegen Catilina, weshalb er auf gar keinen Fall Konsul werden sollte. Und irgendwie fällt sein Name halt andauernd im Zusammenhang mit irgendwelchen zwielichten Aktivitäten. Trotzdem stellt er sich wieder zur Wahl und die Situation spitzt sich zu. Denn es gibt immer wieder anonyme Briefe, die jetzt den Konsuln zugespielt werden, in denen vor Mordanschlägen gewarnt wird. Unter anderem ist es auch so, dass Personen aus dem engen Kreis von Catilina ihren Frauen davon berichten, was Catilina plant. Und eine von diesen Frauen wendet sich dann direkt an Cicero und warnt ihn. Und so hat jetzt Cicero das erste Mal das Gefühl, dass er das Ruder so ein bisschen in die Hand nehmen kann und dass er sich quasi nicht nur als Anwalt und als Rhetoriker extrem hervortun kann, sondern jetzt wittert Cicero die Chance, auch ein Held zu werden. Wie zeigt man den Menschen besser, was für ein grandioser Mensch man ist, als wenn man sie davor rettet, jede Sicherheit, die der Staat irgendwie für sie zu bieten hat, zu verlieren? Und deshalb stellt sich jetzt natürlich auch schon so ein bisschen die Frage, war Catilina tatsächlich so unglaublich böse, wie er dargestellt wurde?
Und er wird unfassbar böse dargestellt.
Ja, und das tatsächlich nicht nur von Cicero. So sagt zum Beispiel eine andere Quelle über Catilina, seine Farbe war blutleer, die Augen scheußlich entstellt, hastig bald schleppend sein Schritt. Kurz, in Aussehen und Ausdruck saß der Wahnsinn. Und so hat dann Catilina laut Sallust, der anderen Quelle, viele Menschen aller Art verbunden, auch ziemlich viele Frauen. Und so kam es dann dazu, dass Catilina einen echten Putschversuch gestartet hat. Dieser Putschversuch wird jetzt beschrieben wie folgt. Das Heer war in der Zeit, über die wir gerade reden, nicht in Rom, sondern hat außerhalb gekämpft. Und jetzt kommt einer der Mitverschwörer von Catilina zu diesem Heer, was sich außerhalb befindet, und übernimmt dort die Kontrolle. Catilina bleibt in der Zeit aber in Rom und tut quasi so, als würde er davon gar nichts wissen, als hätte er damit auch nichts zu tun. In Rom trifft sich Catilina aber gleichzeitig, während er auch immer wieder die Senatsversammlungen besucht, mit seinen anderen Mitverschwörern in Rom. Und unter anderem, also nur um mal darüber zu reden, wie sehr Cicero Catilina dämonisiert hat. Angeblich soll Catilina auf diesen Verschwörungstreffen Wein mit Menschenblut getrunken haben. Es soll halt auch so ein bisschen in Richtung Blutsfreundschaft zwischen den Verschwörern gehen, dass man halt, ja, wie so im Western irgendwie Blutsbrüder wird. Ich weiß nicht, ob du Winnetou geguckt hast, vielleicht auch besser, wenn du es nicht geguckt hast. Aber auf jeden Fall schneiden die sich da so in die Hand und geben sich dann die Hände und dann vermischt sich das Blut. Und ja, also so ähnlich soll das Catilina wohl auch gemacht haben. Cicero hört nun eben über eine Frau eines Mitverschwörers, dass er selbst ermordet werden soll. Dem kann er aber deshalb aus dem Weg gehen, weil er darüber Bescheid weiß. Und am Folgetag dieses Versuchs, Cicero umzubringen, kommt es zu einer Senatssitzung. Und in dieser Senatssitzung hält Cicero eine Rede und im Laufe des gesamten Vorgehens gegen Catilina wird er noch 3 weitere Reden halten. Und alle diese Reden sind einfach, ja, rhetorische Ausnahmen. Also ich weiß nicht, du hast ja nun die ganze erste Rede gelesen. Wie es dir ging als Leser?
Also erstmal wusste ich da noch nicht, wer Catilina ist. Wem die gewidmet ist, erfährt man sofort in den ersten 3 Worten. Es gibt eine direkte Anrede und auch, ich glaube, der erste komplette Absatz sind nur rhetorische Fragen. Ist rhetorisch einfach wahnsinnig krass.
Das ist tatsächlich auch zumindest unter Lateinschülerinnen, glaube ich, immer noch so, dass wenn ich sage, oh tempora, oh mores, dass dann, also oh Zeiten, oh Sitten, dass dann jeder sofort denkt, Mensch, das war doch Cicero. Und einfach, um sich vielleicht vorstellen zu können, was du gerade auch angesprochen hattest mit den rhetorischen Fragen, würde ich tatsächlich gerne die ersten 2 Sätze mal. Wie lange noch, Catilina, willst du unsere Geduld missbrauchen? Bis wann soll deine Dreistigkeit uns noch verhöhnen? Und alleine mit diesen ersten 2 Sätzen, egal ob er die jetzt im Saal so gesagt hat oder nicht, denn die Rede ist definitiv im Nachhinein noch editiert, aber trotzdem, allein mit diesen ersten 2 Sätzen wird ja schon so eine ganz starke Einstellung gegenüber Catilina gezeichnet, aber gleichzeitig auch Catilina als jemand dargestellt, der sich aktiv gegen alle Versammelten richtet und gegen alles arbeitet, wofür die Versammelten eigentlich kämpfen. Und als Resultat dieser ersten Rede ist es dann auch tatsächlich so, dass Catilina aus Rom abreist, was dann so ein bisschen als Schuldbekenntnis gewertet wird.
Ich hätte aber gleich reagiert. Klar, zwischendurch kommt auch immer sowas von wegen, ja, der Senat, das war unser Fehler, dass wir dich nicht gleich ausgelöscht haben, so nach dem Motto. Aber da sind so viele Vorwürfe drin und so, also das ist so dreist formuliert, so direkt und so doll, dass ich wäre einfach auch gegangen. Also ich hätte es auch nicht ausgehalten.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn ihr jetzt auf Instagram guckt und ich dran gedacht habe, Asche auf mein Haupt, dann seht ihr eine ganz berühmte Illustration zu dieser Gerichtsversammlung. Und man muss sich das wirklich auch für Catilina schrecklich vorstellen. Denn der ganze Senat zeigt jetzt quasi, Cicero zeigt mit dem Finger auf ihm, der ganze Senat dreht die Köpfe und guckt. Und natürlich flieht man, wenn man sich bedroht fühlt, erstmal von der Bedrohung. Und so zieht sich auch Catilina aus Rom zurück, was dann als Schuldbekenntnis gewertet wird. Und innerhalb der folgenden Reden nutzt Cicero dann die Gelegenheit, Catilina noch weiter zu dämonisieren. Also es hat in der ersten Rede quasi noch nicht gereicht. Und alle anderen Quellen gehen da dann mit und stilisieren Catilina als Sinnbild der Dekadenz. Und die Dekadenz ist quasi der Verfall des römischen Staates. Dadurch, dass man nicht mehr die ganze Zeit angespannt dafür kämpfen muss, die Republik zu erhalten, sondern dass man Und das war tatsächlich in dieser Zeit der Republik ganz stark so quasi den Trieben verfällt, dass man irgendwie sich der Prostitution, der Homosexualität und all den Sachen, die einfach damals nicht gerne gesehen waren, der Völlerei und dem extremen Luxus hingibt und dass aber gleichzeitig diese Kluft zwischen Reich und Arm immer größer wird. So kommt es dann zu der Rede gegen Catilina Nummer 3, in der Cicero so ein bisschen versucht, die Entscheidung, die er über Catilina fällen muss, vom Senat absichern zu lassen. Denn eigentlich hat Cicero im Fall dieses Putschversuches vom Senat die Erlaubnis gekriegt, alleine zu handeln. Und Cicero scheint jetzt schon zu wittern, dass das vielleicht schwierig werden könnte. Und so fragt er quasi den Senat nach seiner Meinung und Einzelpersonen tun sich jetzt hervor und argumentieren für oder gegen die Hinrichtung von Catilina. Unter anderem spricht auch wieder der Gaius Julius Caesar. Und der Gaius Julius Caesar hat auch eine ganz klare Meinung. Und zwar sagt er, wir richten Catilina nicht hin. Trotzdem ist es so, dass die Menschen, die für Catilinas Tod stimmen, am Ende einfach überwiegen. Und so kommt es dann dazu, dass Cicero die Hinrichtung von Catilina beschließt.
In seiner ersten Rede, ich habe jetzt ja nur die erste gelesen, und da hatte ich den Eindruck, dass er nicht möchte, dass er hingerichtet wird, sondern eher, dass er exiliert und verschwindet. Was ist in der Zwischenzeit passiert, dass sich seine Meinung geändert hat?
Ich glaube, man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass wenn Cicero Catilina zu einer schlimmeren Gefahr macht, als er eigentlich ist, die Anerkennung, die Cicero für das Beheben dieser Gefahr bekommt, viel größer ist.
Also meinst du, dass es vielleicht von Anfang an der Plan war, seinen Gegner auszulöschen?
Es ist tatsächlich so, dass man in diesen katilinarischen Reden nicht nur Ciceros extremes Talent lesen kann, sondern auch dieses maßlose Selbstlob, diese extreme Selbstüberschätzung. Dazu vielleicht als lustige Anekdote. Cicero bekniet, nachdem diese Verschwörung dann abgewiegelt wurde, Historiker seiner Zeit, doch ein Geschichtswerk darüber zu schreiben. Da schreibt er dann zum Beispiel einen Brief, der anfängt mit, ich paraphrasiere jetzt, ich habe mich gar nicht getraut, dich persönlich anzusprechen, deshalb habe ich dir jetzt einen Brief geschrieben, weil so ein Brief ja auch nicht rot werden kann. Cicero, Perle meines Lebens, Liebe meiner Seele. Ich glaube nicht, dass du rot geworden wärst, denn du bettelst da schon ziemlich krass alle an, dass sie doch endlich ein Geschichtswerk über dich schreiben. Und zum Schluss sitzt er dann halt echt da und ist quasi schon so kurz davor, das selber zu schreiben. Man sieht halt wirklich einfach, dass Cicero das mit einem extrem großen Ego sehr weit geschafft hat, aber genau dieses Ego wird jetzt zu seinem Problem. Denn ich habe ja schon angekündigt, eigentlich ist die Verschwörung gar nicht das Verbrechen, über das ich reden möchte. Das Verbrechen, über das ich reden möchte, ist das, was jetzt kommt. Denn Cicero hat ja nun beschlossen, dass Catilina die Todesstrafe bekommen soll. Er ist der amtierende Konsul, er hat den Oberbefehl, das heißt, das wird auch so durchgesetzt. Nachdem Ciceros Konsulat endet, kommt es jetzt wieder, oder ja, was soll man sagen, das Staatsschiff, wie lateinische Schriftsteller gerne sagen, wankt immer noch. Die See ist super unruhig. Und Caesar und ein Mitstreiter von Caesar kommen jetzt auf Cicero zu und fragen, ob er sich vorstellen könnte, mit den beiden ein Triumvirat, also so ein Zusammenschluss aus drei Männern, Trium, drei, Virat, Wirr, der Mann, zu schließen und sich quasi zu dritt die Herrschaft anzueignen. Cicero sagt auf gar keinen Fall und dadurch schießt sich Cicero jetzt aber ins Politische aus. Insgesamt ist die Stimmung gegen ihn schon zwiegespalten, weil viele Leute sagen, Mensch, Catilina zu exilieren hätte doch vielleicht gereicht. Ist die Todesstrafe nicht etwas heftig gewesen? Gleichzeitig gibt es aber auch viele Leute, die Cicero unglaublich dafür als Beschützer ihrer Seele feiern sozusagen, weil er ja die Gefahr gebannt hat. So zwiegespalten, wie das jetzt alles ist und so elektrisiert, wie die Situation ist, kommt dazu auch noch ein Konsul an die Macht, der ein persönliches Problem mit Cicero hat. Und der erlässt jetzt im Jahr 58, also 4 Jahre, nachdem Cicero Catilina verurteilt hat, ein Gesetz, das Cicero den Nacken bricht. Er erlässt das Gesetz, das rückwirkend dafür sorgt, dass die Verurteilung von römischen Bürgern ohne Gerichtsprozesse verboten wird. Und damit haben wir Cicero, der jetzt nach römischem Recht ein extremes Verbrechen begangen hat. Denn er hat damals keinen Gerichtsprozess veranlasst. Das hätte er auch machen können. Aber stattdessen hat er alleine entschieden, wahrscheinlich, um alleine der Held zu sein. Man muss auch sagen, in diesen ganzen Darstellungen fällt der zweite Konsul, der ja eigentlich mit Cicero regiert hat, komplett hinten unter. Und da sieht man eben, wie extrem Cicero das gelingt, Sachverhalte so darzustellen, dass es für ihn am allerbesten ist. Jetzt ist aber das Problem, dass er sich eben wirklich 4 Jahre später einer Straftat schuldig gemacht hat. Denn er hat nicht nur jemanden verurteilt ohne Gerichtsprozess, Er hat jemanden töten lassen ohne Gerichtsprozess. Es ist ja nicht mal so, dass er ihn hat exilieren lassen und dazu nichts weiter veranlasst hat, sondern Catilina ist tot, da kannst du nichts mehr machen.
Mhm.
Und rate, was Cicero macht, als er hört, dass dieses Gesetz erlassen wurde.
Exilieren?
Ja, man könnte sagen, er gesteht seine Schuld ein. Mensch, da flieht doch schon wieder jemand aus Rom. Und ich finde, da sieht man halt auch schon mal wieder das, was ich davor meinte, diesen irgendwie doppelmoralischen Anspruch, denn was Cicero gerade vor 4 Jahren noch für sich ausgelegt hat, dass man, wenn man einer Sache angeschuldigt wird, flieht.
Ich möchte dazu kurz Cicero zitieren.
Mhm.
Ich würde lieber auf den Anblick der Mitbürger verzichten, also exilieren, als mich den feindlichen Blicken eines jeden auszusetzen. Und das hat er im Zusammenhang mit Catilina gesagt, was er an seiner Stelle tun würde. Und jetzt macht er eigentlich genau das, ne?
Ja, also er folgt genau dem, was er selber auch Catilina empfohlen hat. Denn Cicero exiliert sich jetzt quasi selber, bevor der römische Staat es für ihn machen kann. Es geht dann sogar so weit, dass Cicero so einen Bannkreis auferlegt wird. Das finde ich auch spannend. Also er darf sich nicht bis auf 500 Meilen Italien nähern. Das ist schon echt hart. Gleichzeitig werden in Italien alle seine Landgüter geplündert und das Haus, was er auf dem Palatin, also in Rom hatte, wird sogar einfach niedergebrannt.
Bisschen drastisch.
Ja, das stimmt. In der Bestrafung immer so ein bisschen auch drüber. Ich meine, wir haben gerade in der Gladiatorenfolge darüber geredet, dass sie auch gerne einfach, so wie wir quasi Alleen haben, haben Römer halt links und rechts von der Straße einfach gekreuzigte Sklaven. Aber man sieht halt einfach die extreme Brutalität, die in dieser Zeit in der Republik herrscht und wie schnell die Stimmung gegen eine einzelne Person auch umschwingen kann. Denn 4 Jahre zuvor war Cicero ja noch der große Held, der die Römer vor einem Putsch gerettet hat. Und jetzt ist Cicero der exiliert wurde, für den sich gar keiner mehr interessiert. Der hat sich dann übrigens selber auch ziemlich viele Trostschriften geschrieben. Also so viel zum Thema, ne? Damit ist jetzt tatsächlich Ciceros politische Karriere auch beendet. Da könnte man fast für uns jetzt sagen, zum Glück. Denn tatsächlich hat Cicero sich mit dem Ende seiner Karriere dann ganz extrem der Philosophie und dem Schreiben gewidmet. Und das sind eigentlich die viel spannenderen Werke, muss man dazu sagen. Aber es bleibt natürlich dabei, dass Cicero, der eigentlich sich hervortun wollte als Held, aus dieser Sache geht als Verbrecher. Und das finde ich eben wirklich spannend, gerade im Zusammenhang damit, dass wir vor dem Ende eines Regimes stehen, was ja so 700 Jahre existiert hat. Und wie schnell das dann quasi innerhalb von 100 Jahren passieren kann, dass durch innere Unruhen so ein gesamtes System so ins Wanken gerät, dass man halt wirklich von heute auf morgen einfach alles verliert. Man muss jetzt sagen, in Ciceros Fall ist es tatsächlich so, dass er sich später nochmal versucht, politisch zu beteiligen, als dann relativ alter Mann, bis er im Jahr 43 vor unserer Zeitenrechnung, also das heißt ein Jahr nachdem Gaius Julius Caesar, ein abruptes Ende findet und seine Leiche wird dann in mehrere Teile geteilt, übers Forum geschliffen und darauf fehlen ausgestellt. Und so kommt es dann aber auch dazu, dass Cicero eigentlich ja doch alles erreicht hat, was er erreichen wollte, denn er ist Konsul geworden und auch im Exil wird es ihm nicht schlecht gegangen sein. Er hatte ja immer noch Anhänger, er hatte Freunde, er hat ganz viel Briefe geschrieben, er wird auch immer noch seinen Sklavenstand mitgehabt haben, die meisten Briefe und generell auch die Schriftstücke und so weiter. Da weiß man relativ sicher, dass Cicero die seinem Sekretär diktiert hat und das war quasi sein irgendwie, naja, nicht ganz bester Freund, aber sein engster Begleiter, Tiro, eigentlich eben auch ein Sklave. Die beiden haben aber wirklich die ganze Zeit zusammengearbeitet und da konnte sich dann Cicero eben echt nochmal all dem widmen, wofür man ihn so viele Jahre später immer noch gelesen hat. Das heißt, er hat es geschafft, unsterblich zu werden. Aber es ist natürlich, finde ich, auch heftig, ich sage das jetzt zum dritten Mal, aber einfach wirklich zu sehen, dass innerhalb von so kurzer Zeit aus jemandem, der sich eigentlich um den Staat verdient gemacht hat, ein Verbrecher werden kann. Der ja dann auch wirklich einfach, also einfach so jemanden zum Tode zu verurteilen. Man denkt dann immer so, ach naja, komm, vor 2000 Jahren. Aber ich meine, auch vor 2000 Jahren war ja ein Menschenleben nicht einfach egal.
Mhm.
Gerade auch der Unterschied zwischen jemanden umzubringen und jemanden ins Exil zu schicken, ist ja gewaltig.
Ja, also ich habe damit jetzt aus der ersten Rede auch nicht gerechnet. Da wirkt es noch so, dass man das eigentlich machen sollte oder das eigentlich konsequent gewesen wäre und alles in Cicero schreit danach, weil er es ihm gleich tun will, weil ja angeblich Catilina ihn ja versucht hätte umzubringen, mehrfach, und es ihm nur durch eine List, dadurch, dass er halt gewarnt wurde, dem zu entfliehen, darstellt, er hätte jeden Grund, ihn umzubringen aus Rache und so, weil er es halt mit ihm genauso gemacht hätte. Aber er wäre ja so toll und spricht halt für den Senat und das ist halt nicht politisch korrekt, ihn umzubringen, sondern es ist halt besser, er würde das Land verlassen. An seiner Stelle würde er das auch tun, es wäre in seinem Sinne, das Land zu verlassen. Weil was soll er in einem Land, wo alle ihn hassen?
Und trotzdem kommt es dann eben dazu, dass Cicero sich nochmal absichern möchte daran, dass das, also man sieht auch seine Unsicherheit quasi. Denn wäre Cicero sich hundertprozentig sicher gewesen, dann hätte er ja nicht in einer Situation, in der er eigentlich alles allein entscheiden darf, nochmal den Senat gefragt. Ich muss sagen, es hat ihm am Ende halt nichts gebracht, weil es niemanden interessiert hat, was der Senat dazu gesagt hat. Cicero hat die Entscheidung getroffen, dafür ist Cicero dann eben auch zur Rechenschaft gezogen worden. Und so abgedroschen das klingt, aber Goethe, wir denken schon wieder an dich in Italien, Hochmut kommt vor dem Fall. In Ciceros Fall kommt Hochmut vor der Vierteilung. Naja.
Vielleicht Machtgeilheit vor der Vierteilung.
Machtgeilheit vor der Vierteilung. Und ich habe jetzt natürlich die gesamte Verschwörung auch relativ gerafft dargestellt. Das muss man schon dazu sagen. Aber ich denke, so war das dann auch einfach. Also ich hatte das Gefühl, es war jetzt sowieso schon verworren genug und sowas dann definitiv irgendwie angepasster für eine einzelne Folge. Der Grundsatz bleibt ja, dass Cicero eben mitgekriegt hat, dass es irgendwie um ihn herum brodelt und dann vielleicht auch exemplarisch versucht hat, einfach zu zeigen, was mit Menschen passiert, die sich gegen die Republik stellen. Eben weil man mitgekriegt hat, dass das Regime irgendwie im Wandel ist. Und so sind wir dann jetzt dem tatsächlichen Ende der Republik wieder ein ganzes Stückchen näher gekommen. Hast du abschließende Fragen?
Ich hätte vielleicht abschließend noch mal was anzumerken. Wir können das nicht wissen. Wir können an dieser Stelle nur spekulieren. Wir können uns nur an den Überlieferungen orientieren. Und das ist jetzt unsere Meinung dazu.
Mhm.
Und wir versuchen uns natürlich so nah es geht an die Quellen zu halten. Aber am Ende können wir es nicht sagen, weil keiner kann das, wie was damals wirklich gewesen ist. Gab es diese Mordanschläge wirklich? Wir können es halt nur spekulieren und dazu anregen, nicht immer gleich alles zu glauben, was man hört und was man liest.
Und ich finde, dass das auch wirklich eine Lehre ist, die man bis in die heutige Zeit mitnehmen kann, dass man ja nicht immer so eine klare Linie zwischen Gut und Böse ziehen kann, dass viel von dem, was man liest, was man mitbekommt, einfach auch Polemik ist, dass es immer wieder Menschen geben wird, die rhetorisch fähig genug sind, einen an die Wand zu reden und alles so umzudrehen, wie es für sie passt. Und dass so Berichterstattung und Darstellung von Tatsachen einfach oft nochmal so ausgelegt wird, dass es für die eine Partei besser passt als für die andere. Ich denke auch die ganze Zeit an den. Ich möchte jetzt das große Thema nicht aufmachen, aber gerade auch, wenn man sich den Konflikt zwischen Israel und Palästina anguckt und die Berichterstattung da, dann finde ich, ist das halt schon heftig zu sehen, dass eigentlich Menschen gegen Menschen kämpfen und trotzdem das immer wieder so dargestellt wird, als würde die eine Seite quasi rechtmäßiger töten als die andere. Und wie gesagt, ich möchte mich da jetzt nicht zu tief reinbewegen, einfach weil das auch nicht meine Expertise ist. Aber ich denke, dass man eben genau da auch sieht, inwieweit die lautere Stimme plötzlich zur richtigeren Stimme mutiert. Und das sollte man nicht so stehen lassen.
Genau, also immer alles gut hinterfragen und auch sich selbst einfach ganz viel hinterfragen. Manchmal geht es eben nicht darum, wie es einem selber passt, sondern ja, man muss sich auch manchmal der Realität stellen. Also wenn man jetzt auch in Deutschland beispielsweise die Vergleiche mit den Demos gegen rechts nimmt, wo dann von AfD-Seiten kommt oder von rechten Seiten kommt, ja nee, das ist ja alles Deepfake.
Ja.
Man kann sich die Welt auch schönreden.
Ja, das stimmt.
Mit ganz vielen offenen Fäden schließen wir, glaube ich, jetzt besser diese Folge, bevor es zu politisch wird.
Und für den harten, guten Themenwechsel möchte ich nochmal daran erinnern und auch mich nochmal daran erinnern, dass es keine Fun Facts mehr in den Folgen gibt, sondern wir die Fun Facts umlagern wollen auf Instagram. Wenn die Social Media Abteilung, die ich bin, daran denkt, dann können wir euch auch nochmal dahin verweisen. Wir freuen uns wie immer auf Unterhaltungen, Anregungen und Feedback. Es ist immer so ein bisschen zweifelhaft, ekelhaft, so extreme Eigenwerbung zu machen. Aber wenn wir euch gefallen, wenn ihr Spaß am Hören habt, dann teilt uns das mit. Wenn wir euch nicht gefallen, dann sagt uns, was wir besser machen können. Und wenn ihr das Gefühl habt, es sollten mehr Leute unseren Podcast hören, teilt den Podcast, teilt uns auf sozialen Medien. Wir freuen uns auf jeden Fall extrem über jeden Einzelnen, der zuhört, jeden Einzelnen, der uns unterstützt. Jedes Feedback. Jede Bewertung auf Apple Podcasts, jede Bewertung auf Spotify.
Und jede kleine Auseinandersetzung mit der Geschichte.
Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Tatort
Antike.